Slăviți să fie Domnul! Gelob să de Herr! Lasst uns gemeinsam im Markus Evangelium Kapitel 3, Vers 13 bis 14 lesen, Evanghelia după Marcu, capitolul 3, versetele 13 și 14. Lese aus der Schlachter 2000 Übersetzung. Und er, Jesus, stieg auf den Berg und rief zu sich, welche er wollte, und sie kamen zu ihm. Und er bestimmte 12, die bei ihm sein sollten, und die er aussandte, um zu verkündigen. Amen. Setzen Sie sich bitte. Slavă Domnului, este bine acasă la Elim Viena. Slavă Domnului, este bine acasă la Elim Brunn. Ich freue mich heute Morgen hier in der Heimatgemeinde, in der Muttergemeinde zu sein. Es ist eine große Freude, eine große Ehre, hier zu sein. Und besonders bei diesem Anlass, dieser Taufe, wo 17 Personen in weiß gekleidet, symbolisch für die reinen Herzen, die aufrichtig sich für Gott entscheiden, bei der Taufe hier zu sein. Gelobt sei der Herr für euch. Schön, dass wir heute gemeinsam hier sein können und Gott es auch bereitet hat, dass die Umstände, die politischen Umstände, die Gesundheitsumstände es erlauben und gewährleisten. Ich freue mich für alle 17 und ich freue mich besonders für meine Brüder Pavel, für Nico, die nicht rumänischsprachig sind, aber mit einem Herzen für den Herrn sind. Und das ist eigentlich die wichtigste Sprache, die wir sprechen, die Sprache des Evangeliums. Ich freue mich, Sie in den Jüngerschaftsgruppen kennengelernt zu haben, schon seit ein, zwei Jahren. Und wenn viele Menschen, die Jugendlichen, die in der Gemeinde aufwachsen, also aus gläubigen Familien, aber in einem gewissen Alter gedrängt werden müssen, hey, weißt du was, neben Schule, neben Karriere, neben den schönen, guten Heiratsgedanken, ist es wichtig, sich für den Herrn zu entscheiden. Ich musste die zwei eher stoppen und sagen, langsam. Sie waren schon länger bereit, sich taufen zu lassen. Sie wollten aus ganzem Herzen sich taufen zu lassen. Aber uns ist es wichtig, nicht, dass Leute sich in erster Linie taufen lassen und eine Zeremonie durchführen, sondern dass sie wissen, warum sie es tun. Wir möchten uns überzeugen, dass sie bewusst sind und überzeugt sind, dass es nicht um eine Religion geht, dass es nicht um eine Mitgliedschaft in der Gemeinde geht. Wenn es um Mitgliedschaft geht, das ist alles voll genug. Ja? Numerisch ist das nicht unsere Anstrebung, Mitglieder zu gewinnen. Unser wichtiges Anliegen ist, dass Menschen verstehen, wer Jesus ist, Menschen verstehen, was Jesus für sie getan hat und Menschen bewusst sich Gott hingeben und ihm nachfolgen aus ganzem Herzen. Warum lassen wir uns taufen? Warum lasst ihr euch taufen? Ich möchte auf Grundlage dieses Textes, wo Jesus die Aposteln beruft, versuchen, ein paar Antworten zu geben, die euch untermauern, warum ihr das tut und was es für euch bedeutet, aber auch ein Statement ist für alle Leute, die nicht wissen, warum es wir tun, warum wir es im Erwachsenenalter tun, bewusst, selbstständig, überzeugt dessen, was wir glauben und dessen, was wir tun. Jesus sagt hier, und das Evangelium in Markus sagt hier, und er, Jesus, stieg auf den Berg und rief zu sich, welche er wollte. Diese Entscheidung, sich taufen zu lassen, diese Entscheidung, Jesus nachzufolgen, beginnt mit einem Ruf. Die Jünger, die Aposteln, sie waren in der jüdischen Kultur erzogen. Sie waren im Alten Testament verankert. Sie waren das Volk, das Gott auserwählt hat. Sie waren religiös, sie kannten die Tora, sie kannten viele Bibelstellen auswendig. Seit klein auf hatten sie das gelernt und sie hatten das im Blut. Aber das Christsein und die Nachfolge Jesu Christi beginnt nicht bei uns, bei unserer Religion und Leistung, bei unserem Verdienst, sondern es beginnt mit dem Ruf Gottes durch Jesus Christus. Das, was den Menschen in die Beziehung mit Gott hineinbringt, ist nicht der kulturelle Kontext, der katholisch-evangelisch oder was auch immer sei, von Oma, Urgroßmutter, Urgroßvater oder seit wann auch immer, sondern der Erste, der First Mover, der Erste, der die Bewegung macht, der Erste, der die Initiative ergreift und den Menschen die Möglichkeit gewährleistet, Gott kennenzulernen, ist Gott persönlich durch Jesus Christus. Wir waren in Finsternis, sagt die Bibel. Die Bibel sagt, dass es keinen einzigen Gerechten gibt. Wir kaufen Gott nicht mit guten Taten ein. Gott richtet Gedanken, Gott richtet unsere Gefühle. Und vor Gott ist jeder Mensch schuldig und disqualifiziert sich, eine Beziehung mit dem Heiligen Gott zu haben. Darum hat Gott seinen Sohn Jesus Christus geschickt und den ersten Schritt gemacht. Ihr kennt das Bild mit dem Berg, wo viele Wege hinaufführen und die Menschen sind so begeistert von dem Bild, dass Gott oben ist und Religionen sind viele Wege und jeder bahnt seinen Weg, wie er es glaubt, aber alle führen nach oben. Eine schlechte Botschaft und eine gute Botschaft, gute Nachricht. Die schlechte ist, keiner ist oben angekommen und kann uns sagen, das ist der Weg. Ich habe es geschafft. Die gute Nachricht ist aber, dass Gott oben ist und er möchte, dass wir zu ihm finden. Und in Jesus Christus hat nicht Gott eine Religion gestiftet, wo gesagt haben, schau, ich habe noch einen Weg gefunden, sondern in Jesus Christus kommt Gott, der auf dem Berg ist, runter zu uns und bahnt einen Weg von oben nach unten und sagt, folgt mir nach. Und dieser Ruf ist persönlich von Jesus Christus. Dieser Ruf beinhaltet die Botschaft, dass Jesus am Kreuz gestorben ist für alle Menschen, die schuldig sind. Wir sind alle schuldig. Wir sind alle disqualifiziert von Grund aus. Aber in ihm qualifiziert uns Gott durch das Blut Jesu Christi, durch die Vergebung in seinem Blut, zu ihm zu kommen, Vergebung zu erlangen, an ihm zu glauben und ihm nachzufolgen. Aber ich habe Jesus nicht gehört wie die Jünger, die beim Galiläischen Meer waren, die dort gefischt haben und wo Jesus gekommen ist. Oh, Gott ruft. Und in dieser Zeit, in den letzten 1,5 Jahren, ruft Gott so laut. Wenn sich unsere politische Wirtschaft und wirtschaftliche Lage über den Kopf stellt, wenn alles, was wir geglaubt haben, dass uns Sicherheit und ein starkes Fundament gibt, auf einmal zerbröselt, wenn persönliche Krisen kommen, wo wir nicht mehr wissen, wo oben und unten ist, wenn wir keine Lösung mehr finden, oh, dann ruft Gott so laut in unser Leben hinein, schau nach oben. Wenn die Dinge, die wir festgehalten haben und geglaubt haben, dass sie uns festhalten, auf einmal keinen Halt mehr geben, dann ruft Gott. Für euch war es persönlich in einem Lebensumstand, durch Menschen, durch das Evangelium, das ihr in der Gemeinde gehört habt. Für manche Leute sind es Krisenmomente. In meinem Leben, obwohl ich gläubig aufgewachsen bin und in der Gemeinde war, musste ich zu einem Punkt kommen, wo ich gespürt habe, in meinem Leben läuft alles schief. Ich tue alles richtig, aber es läuft alles schief. Es scheint, als ob irgendjemand mir entgegensteht und sagt, stopp. Stopp. Und das war Gott persönlich, dem er sagen wollte, es gibt was Wichtigeres als das, was du suchst. Bring dein Leben in Ordnung mit Jesus Christus. Erst dann wirst du dein irdisches Leben in Ordnung bringen. Und bis ich das nicht mit Gott geklärt habe, ist alles schiefgelaufen in meinem Leben. Gott kann dich nicht zwingen. Gott nimmt nicht das Lenkrad deines Autos in die Hand, weil es ist dein Wille. Aber Gott kann Steine auf die Fahrbahn legen. Aber Gott kann Winde wehen lassen, die dir zeigen, dass du nicht in Kontrolle bist oder dass du falsche Richtungen eingeschlagen hast. Hörst du den Ruf? Hast du Jesu Ruf in deinem Leben vernommen? Die Jünger haben es getan. Und eine zweite Sache, die sie getan haben, ist, dass sie geantwortet haben. Weil viele Menschen hören den Ruf Gottes. Viele Menschen haben auch den Ruf Jesu damals gehört. Aber umsonst hörst du eine Einladung, die Gott dir ausspricht. Umsonst hörst du, dass Gott dich ruft, wenn du nicht antwortest. Umsonst erfährst du, dass du einen Lottogewinn hast, wenn du nicht gehst und es abholst. Statistisch gibt es einen großen Prozentsatz von Leuten, die einen Lottogewinn haben, einen hohen, Millionen hohen. Aber weil sie selber nichts an glauben, lassen sie den Schein zu Hause liegen, vergessen es und der wird nie abgeholt. Und nach einer gewissen Zeit gesetzlich verjährt das Ganze und die Kohle bleibt bei der Lotterie. Haben sie nicht gewonnen? Oh ja! Aber sie haben es nie abgeholt. Und so ist auch die Einladung Gottes. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn vor 2000 Jahren hat sterben lassen, damit alle, die an den Glauben nicht verloren gehen, sondern ein ewiges Leben haben. Aber die Menschen, obwohl sie diese Einladung haben, diesen Segen haben, dass Gott sie einlädt, dass wir Vergebung der Sünden haben durch Glauben an Jesus, dass er uns ruft, Vergebung zu bekommen, eine Beziehung zu ihm zu haben, antworten Menschen nicht. Sie lassen diese Einladung liegen. Aber die Jünger sagen hier, er bestimmte die 12, ja, und sie wollten ihm nachkommen. Sie kamen zu ihm. Was beinhaltet das für uns? Damals hieß das für die Jünger, dass sie ihre Fischernetze, dass sie ihre Businesses auf die Seite ließen, dass manche das Zollamt zurückließen, dass manche ihre politischen Bestrebungen gegen das Römische Reich anzukämpfen zurückließen und Jesus nachfolgten. Jesus war in seiner Zeit kulturell als Rabbi einzuordnen. ein Rabbi, ein Meister ging und er rief seine Jünger nach. Und diese Jünger kamen nun und waren nicht nur 8 Stunden am Tag im Klassenzimmer und lernten Theologie. Jünger eines jüdischen Rabbis zu sein bedeutet, mit deinem gesamten Leben ihm nachzufolgen, mit ihm zu essen, mit ihm unterwegs zu sein, von seinem praktischen Leben zu lernen. Es war eine Lebensverbindung, es war mehr als nur eine Ausbildung berufsbegleitend. Und es hieß für sie, dass sie alles liegen ließen und nachkommen. Es hieß aber auch für sie, dass ihre Anschauungen, ihr Verständnis nicht das Richtige war und sie vom Rabbi lernen mussten. Wenn wir Gottes Ruf durch Jesus antworten möchten, dann müssen wir einsehen, dass die Lösung Gottes durch Jesus die richtige ist und wir unfähig sind, es selber zu lösen. Sehr demütigend, oder? Zu sagen, ich habe mein Leben nicht im Griff. Es ist sehr demütigend zu sagen, ich kann vor Gott nicht gerecht stehen, ich brauche ihn. Aber das ist die einzige Lösung. Die Bibel sagt, dass Jesus der Weg, also er selber sagt das, dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist und niemand zum Vater kommt, denn durch ihn. Denn durch mich, sagt er. Nun zu sagen, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben ist in sich selber kein Problem, weil das hat auch Buddha gesagt, das hat auch Mohammed gesagt, das haben viele, viele Religionsführer gesagt, bis heute. Aber dann noch dazu zu fügen, und niemand kommt zum Vater, denn durch mich, oh, das ist sehr exklusivistisch, ja. Die Wahrheit ist exklusiv. Die Wahrheit kann nicht die Lüge beinhalten. Die Wahrheit, die einen Kompromiss eingeht, ist keine Wahrheit mehr. Wenn aber die Wahrheit ist, und er der Weg ist, und er das Leben ist, dann ist er die einzige Chance, die wir haben, zu Gott zu kommen. Und der Mensch muss das eingestehen und bekennen, dass er ein Sünder ist, dass er Gott braucht und die Lösung im Herzen annimmt und sich ihm hingibt. Aber Jesus nachzufolgen bedeutet auch, alles zurückzulassen. Wenn man nachfolgen möchte, der verleugne sich selber, nehme sein Kreuz jeden Tag und folge ihm nach. Es bedeutet eine Lebensverbindung mit Jesus, eine Hingabe mit ihm. Und Gott hat euch genau dazu gerufen und deswegen lasst ihr euch taufen. Ihr habt den Ruf gehört. Ihr antwortet und habt geantwortet, ja, wir möchten Jesus nachfolgen mit all unserem Leben. Weil der Ruf Jesu beinhaltet nicht nur eine Philosophie, einen philosophischen Paradigmenwechsel. Jesus nachzufolgen bedeutet auch nicht nur einmal in der Woche in die Kirche zu gehen, sondern bedeutet eine komplette Lebensgemeinschaft mit ihm. Und das ist das Nächste, was Jesus gesagt hat. Er hat sie zu sich gerufen. Er hat sie eingeladen. Sie haben geantwortet und sind gekommen. Und er hat sie bestimmt, dass sie bei ihm sein sollten. Eine Einladung zu einer Freundschaft. Jesus wollte sie bei sich haben, diese Gemeinschaft mit ihnen haben. Sie waren im Boot gemeinsam, als der Sturm war. Sie waren gemeinsam, als sie Fragen hatten. Sie waren gemeinsam in schwierigen Momenten, in guten Momenten. Er war bei ihnen. Er hat sie getröstet, er hat sie gelehrt. Er hat sie unterwiesen und nach der Auferstehung war er wieder bei ihnen. Und er hat verheißen, dass er bis zum Ende der Welt bei ihnen sein wird. Gott ist nicht irgendwo dort im Himmel, macht sein Business und wir sind hier und wir können einfach nicht mit ihm was zu tun haben und wir machen unsere Sache und er seine Sache und dann irgendwann am Ende der Zeit sehen wir uns. Nein. Wenn Gott einen Menschen einlädt, wenn Jesus einen Menschen ruft, dann ruft er in so einer engen Freundschaft mit ihm. Und er sagt und vertraut ihnen Geheimnisse an und sagt, ihr seid meine Freunde. Deswegen vertraue ich euch diese Dinge ein. Diese Freundschaft, diese Verbindung ist das, was ihr heute bestätigt, das euch dahin bewegt, dass ihr diesen Bund im Taufwasser eingehen wollt, weil ihr in dieser Freundschaft mit Jesus wachsen und bleiben wollt. Eine Freundschaft, die Prioritäten bedeutet. Jeder, der eine Beziehung haben möchte, eine gesunde Beziehung haben möchte, der muss investieren. Für eine oberflächliche Smalltalk-Beziehung brauchst du nicht viel. Du musst nur Hallo sagen, wie geht's dir? Einfach rhetorisch fragen und sagen, gut. Und auch fragen, wie geht's dir? Aber eine Beziehung, sei es in der Ehe, sei es freundschaftlich, bedeutet Priorität. Das heißt, damit du diese Beziehung pflegst, machst du dir Zeit, die Person zu kontaktieren. Machst du dir Zeit, andere Dinge auf Platz 2 zu stellen. Das kommt nicht von selbst. Und eine Freundschaft mit Jesus bedeutete für die Jünger, alles zurückzulassen, aber in einer Lebensverbindung mit ihm unterwegs zu sein, verbunden zu sein. Und das bedeutet auch für euch, diese Freundschaft mit Jesus, euch Zeit zu machen. Bibellesen ist nicht nur eine religiöse Übung, die das Gewissen beruhigt. Gebet ist nicht nur etwas, was ihr gelernt habt, das ihr tun müsst, damit ihr in den Himmel kommt. Es ist alles ein Mittel, durch das ihr mit Jesus Gemeinschaft habt. In die Kirche kommen ist keine religiöse Übung, die die Leute, die dich sehen, befriedigt, dass du eh brav kommst, sondern du suchst den Herrn, die Gemeinschaft mit ihm und mit den Seinen. Und dafür legst du viele Dinge auf Platz 2. Weil diese Freundschaft mit Jesus hat noch etwas ganz Einzigartiges an sich. Sie färbt ab. Du kannst nicht stundenlang in der Sonne sein, ohne dass du dich verfärbst, dass du dunkler wirst. Auch wenn du Sonnenfaktor 50 aufträgst. Verbring 2 Wochen in der Sonne, wenn du Dachdecker bist oder wo immer arbeitest, du wirst dunkler werden. Umso mehr kann nicht jemand, der sagt, dass er Jesus kennt und mit Jesus unterwegs ist, eine Freundschaft hat, gleich bleiben. Die Nähe Gottes, die Gemeinschaft Gottes färbt ab. In nur dem Charakter, Halleluja. In nur dem Reden, Halleluja. In nur den Prioritäten, Halleluja. In nur der Denkweise. Amen. Und die Menschen sehen das. Wenn jemand braun ist, sagst du, hey, du warst auf Urlaub, stimmt's? Und viele sagen, nein, ich war auf der Baustelle. Aber du warst in der Sonne. Man sieht das gleich. Vor allem, wenn die anderen blass sind und es Winter ist. Wenn jemand mit Jesus unterwegs ist, ist es unmöglich. Es heißt das Licht der Welt. Es kann nicht sein, dass man euch übersieht. Alle sehen es. Alle bemerken es. Haltet fest an dieser Freundschaft und reduziert nicht das Christsein bei diesem Wasser. Das ist ein wichtiges Statement. Aber genauso wie eine gute Ehe nicht bedeutet, ein schönes Hochzeitsfoto zu haben und ein Ja-Wort gesagt zu haben, sondern es bedeutet Arbeit, Investition, darum kämpfen, da dran zu bleiben, treu zu sein, eine Freundschaft zu haben. Genauso ist auch das Christsein, nicht nur ein Ja-Wort im Taufwasser, aus Liebe, aus reinem Herzen, sondern ein tägliches Kämpfen in der Freundschaft mit Jesus zu bleiben, ihn fest an der Hand zu halten. Ich habe von Abfärben gesprochen und Jesus sagt hier weiterhin, und ich komme zum letzten Gedanken, und er bestimmte 12, die bei ihm sein sollten und die er aussandte, um zu verkündigen. Weil das Christsein bedeutet nicht nur, den Ruf Jesu gehört zu haben, bedeutet nicht nur, geantwortet zu haben, bedeutet nicht nur, die Freundschaft mit Jesus zu hegen und zu pflegen, es bedeutet auch, die Mission anzunehmen, die er uns gegeben hat. Jesus sandte die Jünger aus. Und er sagte, wenn ich euch gerufen habe, mir nachzufolgen, wenn ihr gekostet habt, wie gut ich bin, dass ich der Heiland bin, dann geht und bringt das Licht weiter. Wenn ihr die Lösung gefunden habt, dann bringt das Licht weiter denen, die in Finsternis sind und in Finsternis tappen. Wer selbst die Güte Gottes erlebt hat, wer selbst die Gnade Gottes erlebt hat, wer selbst erlebt hat, dass Gott sich erleben lässt, finden lässt, erfahren lässt, wir wirklich eine Gemeinschaft mit ihm haben, der kann nicht schweigen. Deswegen sagen viele Leute, vielleicht Verwandte von euch, hey, mit dir ist irgendwas passiert. Du hast irgendeine Phase, bei mir haben es auch die Kollegen gesagt, du hast eine Phase. Leider wurde die Phase sehr chronisch bei mir. Sehr chronisch. Die Phase dauert schon 18 Jahre bei mir. Und möge der Herr diese Phase ein Leben lang halten lassen. Die Leute verstehen das nicht. Sie verstehen nicht, weil es nicht intellektuell begreifbar ist. Man muss es selber erfahren, aber sie sehen es. Und das bringt sie zum Nachdenken. Vor allem, wenn ein Tag vergeht, eine Woche vergeht, ein Monat vergeht, ein Jahr vergeht und ihr bleibt beständig beim Herrn. Und sie sehen in eurem Leben, dass da etwas Höheres ist, eine Stabilität ist, ein Ziel ist, eine Freude ist, die über die Corona-Krise hinweggeht. Die Beziehung zu Gott und die christliche Freiheit kennt keinen Lockdown. Du kannst zu Hause eingesperrt gewesen sein, aber die volle Freude im Herrn haben, weil du frei im Herrn bist. Wo andere Menschen nicht wissen, wie sie es anstellen sollen, nicht auszuzucken. Genauso viele Menschen, die bestätigen, dass sie lebenslang bekommen haben, im Gefängnis saßen, sich dort zu Jesus bekehrt haben und gesagt haben, ich bin freier denn je. Obwohl sie gewusst haben, sie haben schon viele Jahre gehockt und sie haben noch lebenslänglich vor sich. Aber sie haben in Jesus die Freiheit gefunden. Und wenn das Menschen erfahren und in euch und in uns sehen, das färbt ab. Und die Menschen müssen das Licht sehen und das ist eure Aufgabe. Vergesst das nicht. Ihr werdet vielleicht nicht immer predigen oder ihr werdet nicht auf Mission nach Afrika gehen. Aber wisst ihr, die weitest entferntesten Menschen von Gott sind nicht unbedingt diejenigen, die nicht lesen können, die materiell arm sind, sondern vielleicht die in deiner Klasse, in deiner Familie, um dich herum. Sind am weitesten weg in der tiefsten Dunkelheit. Und Gott ruft euch, Licht zu sein. Nehmt es ernst. Und Gott möge euch Licht und Kraft geben. Und das gibt Sinn im Leben. Es gibt keine größere Freude. Die Matura ist super, sie absolviert zu haben. Vor allem Respekt vor den Corona-Maturanten. Das war doppelte Belastung für euch. Es ist super, ein Universitätsstudium erledigt zu haben. Es ist super, einen guten Job zu bekommen. Es ist super, promoviert zu werden. Es ist super, ein nettes Auto zu haben. Es ist super, ein gutes Grundstück zu finden. Es ist super, eine Familie zu gründen. Aber diese Dinge kommen und diese Dinge gehen. Aber die größte Erfüllung und Freude ist, dass du Jesus, den lebendigen Gott im Leben, kennst und dass du Teil seines Werkes sein darfst und andere Menschen zu ihm führen darfst. Das gibt die größte Freude. Die Bibel sagt, dass wenn ein Sünder zu Gott findet, eine Freude im Himmel ist. Und die Menschen, die dort teilnehmen an diesem Werk, in ihnen ist auch diese Freude des Himmels. Und die gibt Sinn. Auch wenn du krank bist, auch wenn du arm bist, auch wenn die Dinge irdisch mal schief laufen und sie laufen oft, sehr oft schief, wenn du mit Gott unterwegs bist, oh, das ist sinngebend. Weil das hat keine Kündigungsfrist. Das hat kein Ablaufdatum. Das ist etwas, was ewig halten wird, bis in alle Ewigkeit über den Tod hinaus. Der Herr segne und stärke euch. Der Herr erfülle euch. Und der Herr möge diese Freude und diese Gnade auch denen schenken, die ihn nicht kennen, dass sie auf den Geschmack kommen und sehen, dass der Herr Jesus so gut und so gütig ist. Amen.